SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 10. von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Die Bewohner des Gästehauses für Herren sind noch immer auf ihrer Wanderung. Im Wald haben sie die sogenannten Hexenmünder entdeckt, von Moos- und Heidelbeergesträuch überwucherte Löcher, aus denen es, hervorgerufen durch Luftbewegungen, zischt und pfeift. Mieczysław Wojnicz steckt seine Hand in eines der Löcher, eine Mutprobe, die ihn an seine Kindheit erinnert. Der Schwärmereilikör und eine exzellente Aristophanes-Rezitation des Philologen August August tun ein Übriges. Mieczysław dämmert sich in seine Kindheit hinein, seine Schulzeit. Es liest Timo Weißschnur.
Wojnitschens Klasse ließ sich leicht in vier Gruppen unterteilen. Polen, Juden, Ruthenen und eine gemischte Schar, mehrere Österreicher, ein Rumäne, zwei Ungarn und drei Siebenbürger Sachsen. Mieczys hielt sich instinktiv ein wenig abseits, als gehörte er zu keiner der Gruppen und seine Herkunft genügte ihm nicht, um seinen Platz innerhalb der fortwährend neu geschaffenen Ordnungen und sich verschiebenden Vektoren der Kräfte, Abhängigkeiten und Überlegenheiten genau zu bezeichnen. Die anderen Kinder erschienen ihm zu laut, und er fürchtete, in irgendeinen Konflikt zu geraten. Gewalt ertrug er nicht. Dieses ständige Wetteifern, die Rangeleien, Schubsereien. Angefreundet, oder vielleicht war das ein zu großes Wort, hatte er sich mit einem Buben namens Anatol, Tolek genannt, dessen Vater, ein assimilierter Jude, Zahnarzt war. Tolek hatte ausgeprägte künstlerische Talente und eine gewisse Sanftheit im Umgang, die Mieczys sehr entgegenkam. Er sprach leise und gleichsam appetitlich. Köstlich. Ja, eben bei Tolek wurde Wojnicz sich dieses Begriffs so recht bewusst. Manchmal gestattete er Tolek, in seiner hölzernen Federschatulle zu stöbern, und dann nahm der Freund behutsam Bleistift um Bleistift zwischen seine langen Finger, berührte mit den Fingerkuppen die gespitzten, graphitenen Minen und Mieczys überlief ein wohliger Schauer von der Kopfhaut über Arme und Rücken. Nun denn, gemeinsam waren sie ein Paar von Außenseitern. Heute hätte Mieczysław über Anatol sagen können, er sei ein Vorbote Tilos gewesen. Manchmal hatte er gar den Eindruck, sie seien ein und dasselbe Wesen, nur in einer anderen Zeit und einem anderen Körper. Auch eine Art Engel. Leider wusste er nicht, was nach dem Gymnasium mit Anatol geschehen war. Ihr Kontakt war abgebrochen, als sie die Schule beendeten. Wojnicz hatte sich besonders in Mathematik und Chemie bemüht, denn so wollte es der Vater, und er glaubte schließlich, der Vater kenne ihn besser als er sich selbst. Fasziniert hatte ihn jedoch Latein, und diesem Fach hätte er, wenn er gekonnt hätte, die meiste Zeit widmen wollen. Sein Lateinlehrer, der kleine und schmächtige, ein wenig lächerlich wirkende Herr Amborski, hatte ihm seine eigenen Bücher geliehen, von denen Wojnicz die Metamorphosen des Apuleius am besten gefielen. Es war eine alte Ausgabe aus der Reihe Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanum Theopniriana, doch erwies sich die Lektüre als zu schwierig für jemanden, der eben erst Latein lernte. Aus diesem Grund fand der gute Herr Amborski eine deutsche Übersetzung aus der Feder August von Rhodes für ihn, und diese geschenkte Version nun kannte Mieczys Wojnicz beinahe auswendig. Gern schlug er das Buch aufs Geratewohl auf und las ein wenig darin. Es war das einzige Buch, das er so lieb gewann. Nichts mehr hatte später einen solch großen Eindruck auf ihn gemacht. Die Schelmengeschichte über einen Unglücklichen, der in einen Esel verwandelt wird, passte auf gewisse Weise auch auf ihn selbst. Er fühlte sich Lucius nahe, obwohl dieser sich freilich durch seinen Mut, seinen Sinn für Humor und seine Neugier auf die Welt von ihm unterschied. Jener war ein Held, und doch lachte er ihm schief und ironisch aus den Buchseiten entgegen und stellte, im Bewusstsein seiner Lächerlichkeit, sein Heldentum in Frage. Wie Lucius wollte Mieczys sein, gewitzt, unverfroren, selbstsicher. Ja, selbst mit der Naivität seines Helden hätte er sich abfinden können, erwies sie sich doch als gute Eigenschaft. Sie führte ihn stets an unerwartete Orte, auf verwinkelte Nebenpfade des Lebens, wo man unverhofft eine gewaltige Verwandlung erfahren konnte. Wo man sich verändern und unkenntlich werden und dennoch im Innern man selbst bleiben konnte, der Echte. Denn offensichtlich gab es ja ein Äußeres und ein Inneres. Das Innere kleidete sich in das Äußere und wurde so von der Welt wahrgenommen. Doch wie ging es zu, dass jenes Innere ein solches Unbehagen im Äußeren verspüren konnte, dachte Mietschis. Die Abenteuer des Lucius erschienen ihm wie Höllenqualen, schwebte doch stets die Gefahr über ihm, er könnte es nicht schaffen, in seine echte Gestalt zurückzukehren und müsste als Esel sterben, so dass seine wahre Natur, sein inneres Wesen niemals erkannt werden würde. Dieses Drama beschäftigte Mietschis gewaltig, obwohl er sich selbst redend niemandem damit anvertraute. Lucius schien die eigene Lage viel weniger zu kümmern als den jungen Leser. Mit seinem schelmischen Lächeln verblieb er, Esel und zugleich Mensch, am Horizont von dessen Welt, im Glauben, dass er irgendwann seinen Rosenzweig finden und die Rückverwandlung durch die mächtigste Göttin vollzogen werde. Als Mieczysław sein Studium aufnahm, war Lucius von sperrigen mathematischen Formeln, technischen Zeichnungen, Xen und Ys, Logarithmen und Tabellen an den Rand seines Geistes gedrängt worden. Die alte deutsche Übersetzung der Metamorphosen hatte Voynich dennoch mit zur Kur genommen, sie lag nun an seinem Bett, auch wenn er noch keine Zeit gefunden hatte, darin zu lesen. Der Vater hatte ihn zu einem technischen Studium geschickt, war er doch überzeugt, dies werde einen Mann aus ihm machen, einen Ingenieur. Vor allem aber fand er, dass jeder Bürger dieses riesigen Imperiums dessen nützliches Teilchen sein müsse. Auf diese Weise brächte er auch Polen den meisten Nutzen. »Du bist Pole, das darfst du nicht vergessen. Doch bist du auch Untertan seiner kaiserlichen Hoheit« und Teil seines großen Projektes, das die Nationen vereint. Er glaubte nicht daran, dass Polen dereinst seine Unabhängigkeit wiedererlangen werde. Zu welchem Zwecke sollte dies geschehen? Nur das Große war stark. Nur das Vielfältige konnte schwere Zeiten überstehen. Ein Polen, wenn es denn entstünde, wäre nur ein schwaches Land. Die Narben der Teilungen würden sich noch viele Jahre hindurch bemerkbar machen. Eine Zeit lang hatte der Vater überlegt, Mietschis auf die Kadettenschule zu schicken. Onkel Emil hatte diesen Gedanken aufgebracht. Er war der Ansicht, das würde helfen. Eines Abends jedoch trafen sich die Blicke der Brüder, als sie über dieses Thema sprachen, und sie verstummten beschämt, um es nie wieder aufzugreifen. Die Sonne warf bereits gefährlich lange Schatten, und Opitz ordnete den Heimweg an. Bevor sie aufbrachen aber, wollte er noch eine Aufnahme von ihnen machen. Eine gleichsam feierliche Stimmung kehrte ein. Willi Opitz klappte das Stativ seines Fotoapparates auseinander, das Raimund bis hierher getragen hatte, und nun strebten alle zueinander und suchten sich chaotisch zur Fotografie aufzustellen. Voynich erhob sich zu rasch, und alles drehte sich in seinem Kopf. Er schwankte und wäre hingefallen, hätte nicht Lukas starker Arm ihm in den aufrechten Stand zurückgeholfen. Als sie so schweigend dastehen und für die Aufnahme posieren, scheint es Voynich, als wäre eine absolute Stille eingekehrt. Er hat das Gefühl, als verursachte ihm die Höhe, in der sie sich befinden, verstopfte Ohren und ein Schwindelgefühl. Er sieht Willi Opitz mit dem Stativ hantieren, bevor er die Ausflügler anweist, in gerader Reihe sich aufzustellen. Zuerst Herr August und Longinus Lukas, als nächstes Frommer, steif, in sich gekehrt, schweigend, dann Thilo von Hahn, verschwitzt, einen zufriedenen Ausdruck im Gesicht, nun Raimund, der mit seinem schiefen Lächeln an einen Baum gelehnt steht, und daneben Voynich. Opitz ruft ihnen etwas zu, dann eilt er zu seinem Apparat zurück und wirft sich ein dunkles Tuch über den Kopf. Plötzlich steht alles still. Und Voynich kommt es vor, als machte nicht Willi Opitz das Bild, vielmehr wäre der ganze wellige Gebirgshorizont der Rand eines monströsen Objektivs. Nun ertönt ein kurzes, scharfes Knirschen und ein greller Blitz blendet die Posierenden. Für den Bruchteil einer Sekunde beobachtet Mieczysław ein unheimliches Phänomen. Das Magnesiumlicht fällt, von Fichten und Tannen zurückgeworfen, erneut auf die Männer und verwandelt ihre Körper für einen Moment in Asche. Es scheint ihm, als sähe er in jenem Sekundenbruchteil unter Jacken und Hemden nicht nur ihre nackte weiße Haut, sondern auch die Knochen, den Umriss ihrer Skelette. Gleichzeitig hat er das Gefühl, sie stünden auf einer Bühne, dies sei die Ouvertüre zu einer Oper, und die Zuschauer der Aufführung seien Bäume, Heidelbeergesträuch, bemooste Steine und etwas Fließendes, Unbestimmbares, das, wärmeren Luftströmen gleich, zwischen den mächtigen Stämmen, Ästen und Zweigen hindurchglitte. 6. Patienten. Als sie über den steinigen Pfad wieder abstiegen, hielt Wojnicz sich in Herrn Augusts Nähe, einen Schritt hinter ihm, um mit ihm sprechen zu können, auch wenn er noch nicht wusste, worüber. Bis ihm gar die Ehre zuteil wurde, dass Herr August seinen Schritt verlangsamte, dem grauen Löwen den Vortritt ließ und Schulter an Schulter mit Wojnicz marschierte. Die Konversation über die Anfänge der menschlichen Zivilisation, die des schwierigen Geländes wegen recht holprig verlief, erstarb schließlich, und wenngleich Herr August den interessierten Zuhörer jetzt in seiner Nähe hatte, musste er sich darauf konzentrieren, auf den Boden zu schauen. Allzu leicht hätte man hier stolpern und in die Tiefe stürzen können. Immerhin erfuhr Wojnicz aus den bruchstückhaften Sätzen, dass Herr August sich für einen Schriftsteller ansah. »Mein Vater war österreichischer Beamter. Er wurde in Jassy geboren. Meine Mutter kam aus der Bukowina, sie war aber Österreicherin. Doch was sollte das schon besagen, wenn ihre Eltern Güter in Ungarn besaßen und sich als Ungarn betrachteten? Ich wiederum, schwer zu sagen. Was die Sprache anbelangt, so denke ich Deutsch und Rumänisch. Und selbstverständlich Französisch, wie jeder Europäer.« August vertrat die Auffassung, dass die Mode für Nationalstaaten vorläufig sei und nur ungut enden könne. Die künstliche Zuordnung der Menschen nach so fragwürdigen Kategorien wie dem Geburtsort entspreche nicht der verwickelten Realität der Identität. »Der Begriff Nation sagt mir überhaupt nichts. Unser Kaiser, der Ihre und der meine, sagt, es gebe nur Völker. Nationen seien eine Erfindung. Das Paradox besteht darin, dass Nationalstaaten andere Nationalstaaten brauchen wie Pilze den Regen. Ein Nationalstaat alleine kann nicht existieren. Seine ganze Daseinsberechtigung läuft auf Konfrontation und Abtrennung hinaus. Und das führt früher oder später zum Krieg.« Hier sagte er etwas auf Französisch, was Wojnicz nicht verstehen konnte. Herr August warf gerne hier und dort etwas Französisches ein, am liebsten Zitate. »Das Zitat ist eine vollwertige literarische Gattung«, pflegte er zu sagen, »und ich bediene mich dieser Gattung als Literat.« Oh ja, er wusste zu zitieren, doch nur ein Ebenbürtiger war imstande, es zu erfassen. Ebenso die Aphorismen. Wenn er einen Raum betrat, in dem bereits andere Menschen anwesend waren, umgab ihn stets eine Aura der Verallgemeinerung. Alles wurde mit einem Male relativ, rückte in skizzenhafte Schwebe, nichts hatte mehr Gewissheit, denn Herr August vermochte eine Sache so darzustellen, dass sein Gegenüber einen gänzlich anderen Standpunkt als denjenigen einnahm, mit dem er gekommen war. Und Herr August vertrat die Überzeugung, dass dies Weisheit sei. Nie sah man ihn ohne seinen Foulard, und er besaß deren etliche, so dass er sie je nach Jahreszeit, Wetter und Kleidung auswählen konnte. Seine liebste Farbe war Tabak. So sah man ihn meist in einem ebensolchen Jackett, zu dem er einen Foulard trug, dessen Farbton an die Schwärmereiflasche erinnerte. Dazu braune Hosen, Lederschuhe und eine goldene Uhr an einer Kette, die sich aus der Tasche einer schokoladenfarbenen Weste hervorwand. Wenn er über die Promenade ging, hatte man den Eindruck, er schleiche. Leicht zog er die Füße nach, als ringe er mit einem unerwarteten Widerstand der Luft. So gehen Menschen, die sich bei einem angeborenen Gefühl der Unsicherheit in harter Arbeit das Gefühl angeeignet haben, von außergewöhnlichem Wert zu sein. »Lieber Mieczysław«, er sprach den Namen mit der Mühe eines Kindes aus, »sind Sie mit mir einer Meinung, dass der Mensch allein in seiner Sprache existiert? Alles, was jenseits der Sprache liegt, ist animalisch und undifferenziert. Die Sprache macht uns zu dem, der wir sind. Deshalb plage ich mich mit jedem Satz. Jedes Wort muss seinen richtigen Platz haben. Meine Leidenschaft ist es, phraseologische Verbindungen zu untersuchen, von einem kritischen Standpunkt aus. Jede dieser Wendungen ist wie ein verdickter Muskelstrang, eine Verspannung, die man massieren muss, damit der Organismus unseres Geistes beweglich bleibt und funktionieren kann. Und wahrhaftig zeigte er ihm ein in dunkelblaues Leinen gebundenes Buch im Taschenformat, Phraseologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Weiterhin erfuhr Voynich, dass August seit dem vergangenen Weihnachtsfest in Görbersdorf weilte. Ursprünglich hatte er nur für die Winterferien kommen wollen, um die Lunge zu lüften und wieder nach Wien zu seiner Arbeit zu fahren. Bei der Routineuntersuchung aber hatte Dr. Semperweis eine raue Stelle im linken Lungenflügel aufgespürt und August musste brieflich um Urlaub ersuchen und seinen Aufenthalt verlängern. »Dann haben Sie alle hier kennengelernt?« fragte Voynich, in der Hoffnung, seinem Gesprächspartner ein paar Geschichten und womöglich etwas Klatsch über die Kurgäste zu entlocken. Das heißt, vor allem interessierte ihn eine Person, doch um nichts in der Welt hätte er sich dazu bekennen wollen. »Viele Kurgäste sind Kommunisten«, gab August bereitwillig kund. »Nicht nur die Russen. Das ist eine alte Tradition, noch aus den Zeiten des Dr. Bremer. Er hatte eine Schwäche für allerlei Revolutionäre. Seinerzeit ist er nach London gefahren, um Seminare bei Karl Marx zu hören. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Name etwas sagt, lieber Mieczysław. Interessant, nicht wahr? Bremer hat ja selbst ein großes Imperium geschaffen und ich will nicht sagen, dass das ohne finanzielle Engpässe vonstatten ging und ohne Schulden, aber am Ende hat es ihm etwas eingebracht. Und jetzt schauen Sie, welch Paradox, da lässt er sich mit diesen Umstürzlern ein, die das Privateigentum abschaffen wollen. Voynich wusste nicht, was er sagen sollte. Er hatte keine Meinung zum Gemeineigentum und über Marx war er nicht recht im Bilde. Nun hörte er also von Hermann Bremer, dem Gründer des Sanatoriums, der, wenn er es richtig verstand, in den hiesigen Kreisen einen geradezu göttlichen Status genoss, da er in einem Dorf bei Breslau geboren worden war und in Breslau Naturwissenschaften studiert hatte. Als er dann, wie die meisten Breslauer, nach Berlin zog, erfasste ihn dort der revolutionäre Geist. Er schloss sich der Demokratie an, und das mit einer solchen Leidenschaft, dass sein Verhalten öffentlichen Unwillen hervorrief und er in Breslau nicht mehr zu den Examina zugelassen wurde. So blieb er in Berlin, studierte weiter und träumte davon, einst wie Marx nach England fahren zu können, was ihm schließlich auch gelang, wenn auch nur für kurze Zeit. Er lernte Marx persönlich kennen, besuchte dessen Vorlesungen für einen geschlossenen Zirkel. Und dann, hier legte Herr August die Hände wie zum Gebet zusammen, wie er es immer zu tun pflegte, wenn er etwas besonders unterstreichen wollte, erhielt er von der britischen Regierung eine Anstellung als Botaniker in einer britischen Kolonie. Und er hatte schon die Schiffsfahrkarte in der Tasche, als er, getrieben von seiner unbändigen Neugier, am Abend vor der Abreise den Vortrag eines Physiologen besuchte, der ihn derart faszinierte, dass er Marx Marx sein ließ, die Reise in die Kolonie verwarf und Arzt wurde. Ist das nicht eine fantastische Biografie? Voynich drückte seine Bewunderung aus. Porträts des ernst wirkenden bärtigen Mannes hingen hier überall. Herrn Dr. Bremers gedachte man mit dem größten Respekt. »Und wissen Sie«, fuhr August fort, »nach dieser Tändelei mit den Kommunisten war es für ihn alles andere als leicht, noch einmal ein Studium aufzunehmen. Doch seine gut situierte Schwägerin konnte sich für ihn einsetzen, bei Humboldt persönlich.« Hier legte er abermals die Hände zusammen. »Bei Humboldt!« Und der junge Hermann Bremer durfte wieder an die Universität. Ihm zu Ehren wurde schließlich ein Pavillon errichtet. »Verstehen Sie jetzt?«
»Ja, ja.«
So gefesselt hörte Voynich Herrn Augusts Erzählung zu, dass er immer wieder auf den Steinchen ausrutschte.
»Sie schauen mich mit Ihren großen blauen Augen an, und wenn ich diesen Blick sehe, habe ich den Eindruck, ich würde mich zu sehr von politischen oder ökonomischen Belangen vereinnahmen lassen.« Herr August blieb stehen und musterte Voynich eine ganze Weile. Doch im Grunde ist all das nicht wichtiger als das heutige Abendessen. Sie mussten noch einen Augenblick warten. Frommer war zurückgeblieben. Herr August rang nach Luft. »Sehen Sie, junger Mann, die Tradition, Kommunisten kostenlos zu behandeln, gibt es hier bis heute. Auch wenn Dr. Semperweis und die Leitung des Sanatoriums mit dem Kommunismus nichts zu tun haben, obgleich einige dieser Russen sich ihre Lungenkrankheit in Sibirien geholt haben?« Herr August dämpfte die Stimme, wandte sich direkt an Wojnitschens Ohr. »Ein Freund unseres Thilo, eben ein Kommunist, hat hier gute Beziehungen. Und unser guter Junge wird daher ebenfalls umsonst behandelt. Er zahlt nur für das Gästehaus. Das heißt, eigentlich nicht er selbst, sondern dieser Berliner Freund von ihm, ein Philosoph.« Und wieder legte Herr August die Hände zusammen, als richtete er ein Gebet an das Wort »Philosoph«. Voynich bemerkte, dass Augusts Stimme sich veränderte. Seltsam kehlig klang sie, und das Schweigen, das dann eintrat, endete mit einem Räuspern, dessen Ursache sich Voynich nicht erschloss. Als August sich freigeräuspert und ins Taschentuch abgehustet hat, erfuhr Mieczysław noch, dass Thilo nicht mehr viel Zeit verbleibe und dass ihn das Bewusstsein des nahen Todes sehr neurotisiere. Dieses neumodische Wort hörte Voynich nun zum wiederholten Male aus Augusts Mund. Betroffen von der Mitteilung blieb er stehen, und nun holte ihn Opitz ein mit geröteten Wangen.
»Sehen Sie, ich vernachlässige nicht meine Pflichten als Hausherr im Gästehaus für Herren«, sagte er, schnaufend vor Anstrengung. »Was auch geschehen mag, ich tue meine Schuldigkeit, gebe mich keinen Affekten hin. Ein Mann muss über all diesen Dingen stehen, über aller Gefühlsduselei, aller Wehleidigkeit. Die Frauen lieben es, sich überwältigen zu lassen.«
Voynich sah ihn an, um sogleich den Blick wieder abzuwenden. Er musste an den Stuhl auf dem Dachboden denken.
»Mein aufrichtiges Mitgefühl.«
»Sie müssen mich nicht bemitleiden, Herr Voynich. Ich habe es selbst so gewollt. Wozu habe ich überhaupt geheiratet?«
Opitz klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter, und sie gingen weiter. Viermal, so sagte er, sei er verheiratet gewesen. Die erste Frau verließ ihn ohne ein Wort und ging zurück zu ihrer Mutter. Die zweite starb bei der Geburt, zusammen mit dem Kind. Die dritte wurde krank. Opitz bemerkte es knapp und verstummte. Voynich fragte nicht, was weiter mit der dritten geschehen war, es schien ihm zu aufdringlich. Und die vierte, das war eben diese, die hier und jetzt. Nie hatte er die Frauen verstehen können, und er hatte es auch nie gewollt. Und mit keiner von ihnen hatte er sich wohlgefühlt. Jede hatte von Anfang an darum gekämpft, das Heft in die Hand zu nehmen, aber ein Wilhelm Opitz ließ sich von niemandem beherrschen. Entweder waren sie schwach und winselten herum, oder sie wollten in der Ehe die Macht übernehmen und alles manipulieren. Sicher war jedenfalls, dass sie alle das Leben nur so aus ihm herausgesogen hatten, für jede von ihnen musste er mit schierer Lebenskraft bezahlen. Eine unerwartete Bitterkeit lag in seinen Worten. Alle hatten sie an ihm schmarotzt, hatten ihre Kniffe versucht, um seine Wachsamkeit zu schwächen und ihn in die Knie zu zwingen.
»Nein, nie mehr werde ich heiraten«, sagte Opitz laut und schlug sich an die Brust. »Dasselbe kann man haben, wenn man ein Dienstmädchen einstellt, eines dieser armen Dinger vom Lande, die aus den umliegenden Dörfern kommen und eine Anstellung suchen. Oder?«
Hier hielt er inne und sah Voynich starren Auges an. Voynich war es, als wollte er ihm eigentlich zuzwinkern und hielt sich zurück. Ja, er war sich jetzt sicher, dass Opitz etwas verbarg. Er wusste nicht was, und er wusste auch nicht, wie er sich dazu verhalten sollte. Also schwieg er.
»Leider kochen diese Mädchen schlecht«,
fügte Opitz noch hinzu, als sie wieder den Hauptweg erreichten, auf dem es sich weit bequemer gehen ließ.